Herzlich willkommen zu meinem Podcast und Ahlan wa sahlan bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hanna Parwana Momand und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute geht's weiter mit der Sira, und zwar haben wir ja in der letzten Folge, habe ich darüber gesprochen, wie Muhammad Sallam sich als Geschäftsmann entwickelte, wie er in den frühen 20ern startete, Geschäfte zu machen und sich dafür erstmal einen Geschäftspartner suchte und später dann auch für Khadija bint Khuwailid radiallahu anha ja, Geschäfte machte, weil sie eben sehr wohlhabend war und ihr Geld dann in Business investierte. Und Muhammad Sallam wurde von dem Bodyguard von Khadija bint Khuwailid radiallahu anha begleitet. Das war Maisara. Und als Muhammad Sallam von der Geschäftsreise zurückkam, war Khadija radiallahu anha sehr begeistert, weil sie eben ja sehr viel mehr Geld zurückbrachten, wie das eigentlich üblicherweise der Fall war. Und auch als Maisara ihr von den Besonderheiten erzählte, die er auf der Reise mit Muhammad Sallam erlebte, also zum Beispiel, dass sie ja zum einen viel, viel mehr Geld verdienten und zum anderen auch, dass sie auf dem Rückweg er bemerkte, wie ein Schatten Muhammad Sallam die ganze Zeit ja überdeckte. Und ja, Khadija radiallahu anha war auf jeden Fall sehr begeistert, auch von dem Charakter und der Ehrlichkeit von Muhammad Sallam, und war daher auch an eine Hochzeit interessiert und sprach das dann auch mit ja ihrer Familie ab und auch mit ihrer besten Freundin Nafisa, die dann Muhammad Sallam die ganze Sache auch erzählte und wissen wollte, was Muhammad Sallam über Khadija radiallahu anha dachte. Als Nafisa dann von Muhammad Sallam gehört hatte, dass er auch Interesse hat an Khadija radiallahu anha und ja ihren Charakter auch sehr geehrt hat, gingen sie dann zusammen zu Khadija. Und Khadija radiallahu anha ja erzählte dann Muhammad Sallam, dass sie an ihm interessiert sei und ihn gern heiraten würde, aufgrund eben der Familie, der guten Familie, die er hatte, und auch, dass er unter den besten Menschen ist. Und sie preiste auch seine Ehrlichkeit und seinen exzellenten Charakter und wollte ihn dann halt aus diesen Gründen heraus heiraten. Und auch Muhammad Sallam sagte zu Khadija radiallahu anha, dass sie eine sehr ehrliche und sehr ehrenhafte Frau unter den Quraysh sei und preiste auch ihren Charakter. Und deswegen genau, das war das Gespräch, und die Onkel stimmten auch der Hochzeit zu und sie gingen dann zu dem Haus von Khadijas Onkel bzw. Vater. Und Hamza radiallahu anha, also der Onkel von Muhammad Sallam und auch der Milchbruder, also die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis auch, weil sie eben vom Alter her sehr nahe sich waren. Genau, und Hamza radiallahu anhu sprach dann für Muhammad Sallam, dass sie Khadija radiallahu anha sehr gerne als Ehefrau für Muhammad Sallam haben möchten. Und genau, Khadija radiallahu anha sprach für sich selbst, weil sie hatte schon zwei Hochzeiten hinter sich gehabt. Sie war verwitwet und genau deswegen hatte sie keinen Wali, der dann für sie sprach. Und genau, sie sprach dann für sich selbst, und so wurde das Nikah, die muslimische Hochzeit, besiegelt. Und genau, das Mahr waren 20 Ziegen bzw. 20 Kamele. Und diese Menge, also diese 20 Ziegen bzw. 20 Kamele, ist eine sehr akzeptable Menge. Also es ist jetzt nicht extrem viel, aber auch nicht extrem wenig. Es ist so der Mittelwert. Genau so wurde die Hochzeit zwischen den beiden ja versiegelt, und sie waren auch 25 Jahre miteinander verheiratet, und in der Zeit hatte Muhammad Sallam keine weitere Frau. Also Khadija radiallahu anha war die ganze Zeit an Muhammad Sallams Seite, und Muhammad Sallam nahm sich auch keine weitere Frau. Und von Khadija radiallahu anha hatte Muhammad Sallam 6 Kinder, Es waren zwei Söhne und vier Töchter. Und als erstes, also der erste Sohn, war Qasim. Deswegen war Moisés auch als Abul Qasim bekannt, also der Vater von Qasim. Nur leider starb Qasim, als er ein paar Jahre alt war, schon wieder. Und genau, das war das erste Kind, was Moisés unter die Erde bringen musste. Nach Qasim folgten dann seine vier Töchter. Als erstes kam Zainab radiallahu anha auf die Welt, danach Ruqayya und danach Umm Kulthum. Und Ruqayya und Umm Kulthum waren beide mit Uthman ibn Affan später verheiratet. Also Ruqayya war zuerst mit Uthman ibn Affan verheiratet, sie starb jedoch nach Badr, also direkt nachdem sie wieder zurückkamen in Badr, verstarb sie und Uthman ibn Affan hat dann Umm Kulthum geheiratet und deswegen wird er auch als der mit den zwei Nur bezeichnet, weil er eben zwei Töchter des Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet hatte. Und die letzte Tochter war dann Fatima radiallahu anha und genau, alle haben auch den Islam akzeptiert, deswegen habe ich jetzt auch immer gesagt radiallahu anha. Und das letzte Kind, was Moisés Salom von Khadija radiallahu anha bekommen hat, war der Sohn Abdullah. Und er hatte auch den Spitznamen At-Tayyib gehabt und er starb ganz kurz nach seiner Geburt. Und an dieser Stelle, ja, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt zwar nur eine Erzählung ist, okay, der hatte so und so viele Kinder und ja, der und der starb jetzt, aber wenn man sich jetzt wirklich in diese Situation hineinversetzt, dass er sein erstes Kind, was er bekommen hatte, und das ist ja auch nicht gleich nach der Geburt gestorben, sondern hatte auch schon ein paar Jahre gelebt und dann ist es ihm verstorben und dann, ja, bekommt er seine vier Töchter und dann bekommt er wieder einen Sohn und auch dieser Junge stirbt. Und ich glaube, es ist einfach das Schrecklichste für einen Elternteil, wenn, oder für beide Elternteile, wenn das eigene Kind verstirbt. Und das ist jetzt ja schon zweimal und im Leben von Moisés Salom wird er sechs von seinen sieben Kindern unter die Erde bringen, weil er hatte auch noch ein siebtes Kind gehabt und das war das Kind Ibrahim und das hatte er von Maria al-Qibtiyya und genau, das war eine der Frauen, die er später geheiratet hatte und von ihm hatte er das Kind Ibrahim und das Kind Ibrahim war aber auch nach anderthalb Jahren tot und genau, Zainab radiallahu anha, Ruqayya radiallahu anha, Umm Kulthum radiallahu anha, sie alle werden in dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam sterben und genau das waren die beiden Söhne, waren die ersten beiden Kinder, die er unter die Erde bringen musste und genau, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die sehr, sehr schmerzhaft ist für Moisés Salom und für Khadija radiallahu anha. Aber genau, also dass man das sich immer im Hinterkopf behält, wie viele Prüfungen auch Allah subhanahu wa ta'ala Moisés Salom gegeben hat, damit er eben so ein großes Vorbild jetzt auch für uns ist, dass wenn wir ein Kind verlieren, genau, uns daran zurückerinnern, okay, Moisés Salom hat diesen Schmerz auch gespürt und Moisés Salom war auch ein Waisenkind. Das heißt, wenn man selbst ein Waisenkind ist, hat man auch so, Moisés Salom wusste auch, wie es ist, ein Waisenkind zu sein. Und genau, also diese ganzen Prüfungen hat Allah subhanahu wa ta'ala Moisés Salom gegeben, eben damit wir darüber reflektieren können, damit wir etwas darüber lernen können. Und für uns auch, wenn wir in so eine Situation kommen können, auch diese innere Ruhe haben, weil es ist natürlich etwas sehr, sehr Schmerzvolles, etwas sehr Schreckliches, was man auch niemanden wünscht, aber eben weil man weiß, okay, Moisés Salom hat auch ja nicht nur ein Kind, nicht zwei Kinder, sondern sechs seiner Kinder unter die Erde bringen müssen. Das ist ja etwas Unvorstellbares. Also ich glaube, die wenigsten kommen mit so etwas wirklich klar und dass man da auch wieder ja eben seine Ruhe irgendwo finden kann. Mohammed Salom hat ja im Alter von 25 Jahren geheiratet und in den nächsten 10 Jahren seines Lebens, seiner Biografie, passieren keine größeren Ereignisse, die jetzt wirklich so ja, genannt werden. Und darin zeigt sich auch, dass eben Mohammed Salom in dieser Zeit sein Familienleben aufbaute. Also er verbrachte sehr viel Zeit mit Khadija radhiallahu anha. Und er verbrachte sehr viel Zeit mit seiner Familie. Und er sagte auch, also es gibt da ein Hadith, das besagt, dass der Beste unter euch ist derjenige, der am besten mit seiner Familie umgeht. Und ich bin der Beste für meine Familie. Also eben dieser, ja, wie wichtig es auch ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern. Ja, diese Quality Time mit seiner eigenen Familie zu haben. Also er war sehr beschäftigt mit seiner Familie und er machte natürlich auch weiterhin seine Geschäfte, um halt ein Einkommen für die Familie zu haben. Aber die Aussage, dass der Beste unter euch derjenige ist, der am besten mit seiner Familie umgeht, unterstreicht noch einmal diese Wichtigkeit, sich um seine Familie auch zu kümmern und dass es auch keine vergeudete Zeit ist, jetzt ja, sich mit seiner Familie hinzusetzen und einfach mit seiner Familie die Zeit zu genießen und präsent zu sein und nicht von früh bis spät unterwegs zu sein und damit seine Familie zu vernachlässigen. Als der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam dann 35 Jahre alt war, ja, kam dann das erste größere Ereignis wieder in seinem Leben vor, und zwar war das die Renovierung bzw. die Rekonstruktion, also der Wiederaufbau der Kaaba, weil die Kaaba über die Jahre auch sehr instabil geworden ist. Das war ein Grund. Der zweite Grund war, dass damals war die Höhe der Kaaba nur ein Drittel von der Höhe, die sie jetzt besitzt. Also sie war so circa 6 bis 7 Meter hoch und die Tür der Kaaba war daher auch in der Nähe des Bodens, also sie war auf Bodenhöhe und es wurde in sie eingebrochen. Also das war der zweite Grund, weil damals haben die Araber ihr Gold und Silber in der Kaaba drinne verstaut, weil sie eben wussten, dass die Kaaba als sehr heilig betrachtet wird und viele Pilgerer kommen ja von den ganzen arabischen Regionen, die um Mekka herumlagen, jedes Jahr immer wieder, um zu pilgern, und sie sahen auch alle die Kaaba als etwas sehr, sehr Heiliges an und deswegen traute sich auch niemand, sie in irgendeiner Weise zu beschädigen. Und das nutzten die Quraysh und verstauten deswegen ihre wertvollen Sachen in der Kaaba drinne. Aber genau, einmal ist es dann doch passiert, dass dann jemand dort eingebrochen hat und genau, dass die Schätze der Quraysh mitgenommen hat. Und deswegen wollten sie die Kaaba dann höher bauen. Also sie wollten sie, ja, also ein Drittel war sie ja damals, das heißt, sie haben 2 Drittel noch draufgebaut, das Ganze noch höher konstruiert, und daher konnten sie auch die Tür, die ja damals auf Bodenhöhe waren, konnten sie auch höher ja, ansetzen, und wenn dann jemand einbrechen wollte, hätte er dann eine Leiter oder ähnliches gebraucht und das hätte man auf jeden Fall von weitem gesehen, dass da irgendjemand an der Kaaba herumbastelt. Also das war der Grund Nummer 2, und der Grund Nummer 3 war, dass durch schlechtes Wetter, also es war immer wieder in Mekka schlechtes Wetter und öfters Überflutungen auch, die dann die Wände der Kaaba in Mitleidenschaft gezogen haben. Und genau deswegen wusste man, okay, wir müssen hier irgendwas machen, wir müssen die Kaaba wieder aufbauen. Und das Problem war dabei nur, dass sie eben, weil sie als heilig betrachtet wurde, sich niemand traute, sie dann vollständig abzubauen, sie zu zerstören und wieder aufzubauen. Und genau, also niemand wollte an diesem Projekt beteiligt sein. Und ein entfernter Verwandter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das war der Onkel seines Vaters mütterlicherseits, also der Bruder der Oma des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er stand dann auf und erklärte sich bereit, mit dem Projekt, die Kaaba wieder neu aufzubauen, zu beginnen, also damit anzufangen. Und als der Großonkel des Propheten Sallallahu dann einen Stein verrückte, also ihn nahm und ihn dann von seinem Platz entfernte und auf den Boden ablegte, passierte Folgendes. Und zwar hat sich dieser Stein, den er gerade von seinem ursprünglichen Ort entfernt hatte, auf ja magische Weise wieder an seinen vorherigen Platz zurückbewegt. Und da waren die Quraysh natürlich total, also sie flippten aus, sie hatten noch mehr Angst und waren sehr, sehr nervös. Und sie sahen das auch als Zeichen Allahs, dass wir, wenn wir die Kaaba wieder neu aufbauen wollen, sehr vorsichtig sein müssen. Sie legten dann also zwei Punkte fest. Erstens, dass sie die Kaaba nicht mit einem Mal abreißen. Also, dass sie Stück für Stück vorgehen. Eine Wand wird abgebaut und gleichzeitig wieder aufgebaut. Und dann wird sich zu der nächsten Wand begeben und die dann abgebaut und wieder aufgebaut. Also, dass man nicht alles mit einem Mal abreißt, sondern immer Stück für Stück. Und der zweite Punkt, auf den man sich geeinigt hat, war, dass in die Kaaba nur sauberes Einkommen einfließt. Also, dass die Produkte, die Steine, die dafür benötigt werden, nur von sauberen Einkommen bezahlt werden. Weil eben die Araber damals in ja viele Dinge verwickelt waren, wie zum Beispiel Riba, also die Zinsen, oder in Prostitution, Glücksspiel, sie haben Geld gestohlen und sie haben jetzt gesagt, okay, wenn wir Baumaterial für die Kaaba kaufen und dergleichen, dann wird das alles von sauberem Einkommen entstehen, also nichts irgendwie geklautes oder aus Glücksspiel gewonnenes Geld. Genau, und es war auch so, dass eine Schlange, also es gab eine Schlange, die den Quraysh auch sehr viel Angst bereitete. Diese Schlange lebte im Brunnen der Kaaba, also es war nicht der Samsambrunnen, sondern ein anderer Brunnen. Und da würde ich jetzt euch kurz eine Stelle aus der Prophetenbiografie des Ibn Ishaq vorlesen. Indes, da war noch die Schlange, die aus dem Brunnen der Kaaba, in den man täglich die Opfergaben warf, herauszukriechen pflegte und sich auf der Mauer des Gebäudes zu sonnen. Sie war eines der Dinge, wovon sie Angst hatten, denn keiner konnte sich ihr nähern, ohne dass sie ihren Kopf hob, zischte und ihr Maul aufsperrte. Also da war diese Schlange, vor der sie Angst hatten, und die Quraysh versprachen dann der Schlange, dass sie die Kaaba nur mit sauberen Einkommen wieder aufbauen werden. Und dann passierte Folgendes, und zwar, als sie sich nun eines Tages auf der Mauer der Kaaba wie gewöhnlich sonnte, schickte Gott einen Vogel, der sie packte und mit ihr davonflog. Da sprachen die Quraysh: Lasst uns hoffen, dass Gott unser Vorhaben billigt. Also es gibt auch Berichte, die sagen, dass die Schlange einfach verschwindete und nie wiederkam. Oder wie Ibn Ishaq es beschreibt, dass sie von einem großen Vogel gepackt wurde und dann nie wieder gesehen wurde. Und das sahen die Quraysh dann auch als Zeichen, dass ihre Punkte, die sie sich die sie vereinbart hatten, dass sie die Kaaba dann nur Stück für Stück abreißen werden und auch nur sauberes Einkommen dafür benutzen werden, dass das ja in Ordnung ist und dass sie jetzt eigentlich anfangen können. So, und im Punkt des Anfangens beginnt dann ein Streit, weil jeder der Anwesenden will natürlich derjenige sein, der die Kaaba wieder aufbaut. Und es wird darum gestritten, wer letztendlich die Kaaba wieder aufbaut. Und genau, also jede der großen Familien, die dort in Mekka anwesend war, wollte eben diese Aufgabe übernehmen. Und Walid ibn Murira sagte dann, dass wir das alles zusammen machen, also dass jede Familie daran beteiligt ist und dass jede Familie einen Teil der Kaaba dann wieder aufbauen wird. Und genau zu diesem Punkt würde ich auch gerne nochmal von Ibn Ishaq vorlesen, wie die Aufteilung genau passierte. Und zwar, so dann teilte man die Arbeit an der Kaaba unter die großen Stämme der Quraysh auf. Die Seite des Tores erhielten die Abd Manaf und Suhra. Die Seite zwischen der Ecke des schwarzen Steines und der Südecke die Makhzum und die ihnen angeschlossenen quraishitischen Stämme. die Rückseite, die Stämme Juma und Zahm, und die Seite des Hatim, die Abdadar, Asad und Adi. Also in dieser Art und Weise wurden dann die verschiedenen Stämme der Quraysh oder die Familien der Quraysh aufgeteilt und jeder hat dann einen Teil der Kaaba wieder aufgebaut. Und jetzt, wo dieses Problem gelöst wurde, also wo jedem Stamm ein Teil der Kaaba zugeordnet wurde, war wieder die Frage, okay, wer soll anfangen? Weil sie hatten eben gesehen, als der Großonkel des Propheten Sallallahu am Anfang diesen Stein wegnahm, hat er sich ja wieder an seine alte Stelle bewegt. Und deswegen war diese Ehrfurcht immer noch da, okay, wie machen wir das mit dem Wiederaufbauen? Und ja, also das ging dann den ganzen Vormittag bis in den Nachmittag hinein, dass sich die Familien untereinander sagten, fang du doch an, nein, fang du doch an. Und genau, das ging die ganze Zeit so weiter, bis dann Walid ibn Murira, also der ja vorgeschlagen hatte, dass jede Familie einen Teil bekommt, dann gesagt hat, okay, wenn hier niemand anfangen will, dann fange ich eben an. Und er hat dann ein paar Steine mit seiner Spitzhacke gelockert und schaffte aber nicht sehr viel, weil es eben schon Nachmittag Richtung Abend ging. Deswegen hat nur ein bisschen geschafft, an der Kaaba abzubauen. Und deswegen waren in der Nacht dann alle gespannt, was passieren wird. Und am nächsten Tag berichtete dann Walid ibn Murira, dass er sehr gut geschlafen habe und dass nichts passiert sei. Und deswegen waren dann alle sehr erleichtert und wussten dann auch, okay, wir können jetzt wirklich anfangen. Und sie bauten dann, bis sie auf den Grundstein trafen, den Ibrahim a.s. damals vor vielen, vielen Jahren ja schon gelegt hatte. Ibn Ishaq beschreibt diesen Grundstein, den Ibrahim a.s. damals gelegt hatte, als dass sie stießen auf eng aneinanderliegende grüne Steine, Kamelhöckern gleich. Also dieser Grundstein war jetzt nicht ein großer Felsbrocken oder ein großer Stein, sondern es waren eng aneinanderliegende grüne Steine. Und genau, die konnten sie aber nicht verrücken, weil sie eben auch sehr, sehr fest mit der Erde verankert waren. Und deswegen kam dann einer der Quraysh auf folgende Idee, das würde ich jetzt auch wieder aus dem Buch von Ibn Ishaq vorlesen. Von einem Überlieferer wurde mir erzählt, dass einer von den an der Zerstörung beteiligten Quraysh zwischen zwei dieser Steine eine Brechstange schob, um einen davon herauszudrücken. Kaum bewegte sich aber der Stein, da bebte ganz Mekka und man ließ deshalb die Grundmauer, wie sie war. Also dieser Versuch, diese grünen Steine zu entfernen, ja, hat ein kleines Erdbeben ausgelöst, weshalb man sagt, okay, wir lassen das, wir lassen den Grundstein hier und genau, hier wird nichts dran verändert. Dann kamen sie auf die Höhe des schwarzen Steines, wo dann der nächste Streit ausgebrochen ist, und zwar ging es um die Frage, welcher der Anführer derjenige ist, der den schwarzen Stein, also den Hajar al-Aswad, wieder zurück an seinen Platz bringt. Abu Umayya ibn Murira, ein sehr alter Mann unter den Quraysh und daher auch sehr respektiert, machte den Vorschlag, dass, weil die Kaaba eben Allah subhanahu wa ta'ala gehört, warum lassen wir dann Allah nicht entscheiden? Und er fuhr fort und sagte, wir beten einfach, dass der Nächste, der durch das Tor des Heiligtums zu uns hereintritt, entscheidet, wer derjenige sein soll. Mit dem Vorschlag Abu Umayyas waren die Quraysh auch einverstanden und genau, sie beteten und dann war der Nächste, der dann durch dieses Tor hereinkam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Quraysh waren da auch sehr erleichtert, weil Muhammad als sehr intelligent bekannt war und als sehr ehrenhaft und gerecht, und er war den meisten als Al-Amin, also der Treue, bekannt, und deswegen war eben diese Erleichterung da und sie wussten, dass es jetzt wird eine gute Entscheidung gefällt werden, und sie erklärten dann Muhammad das Problem, was sie eben hatten, Und Muhammad Sallam fragte dann nach einem Schal. Also er überlegte erst einmal und sagte dann, gib mir einen Schal. Und es gibt auch Überlieferungen, denen es heißt, dass er seinen eigenen Schal benutzte. Und er legte dann diesen schwarzen Stein in die Mitte des Tuches. Und jeder der Stämme sollte dann eine Ecke des Schals halten. Und sie haben dann gemeinsam den schwarzen Stein zu seinem Ort gebracht. Und Muhammad Sallam hat ihn dann dort mit seinen eigenen Händen an die richtige Stelle positioniert. Und hier sehen wir auch, wie respektiert Muhammad Sallam damals war, also vor seinen ersten Offenbarungen. Ja, dass er einfach als Al-Amin, also der Treue bekannt war und als sehr ehrlich und ehrenhaft. Und genau, wie sich das eben alles dann verändert. Aber das sehen wir ja dann, wenn wir dann zu diesem Punkt kommen. Und deswegen konnte sich Muhammad Sallam auch nicht vorstellen, als dann der Cousin von Khadija radiallahu anha ihm sagte, dass er dann verstoßen wird, weil er eben sehr beliebt war unter den Menschen und jeder ihn respektierte und wertschätzte. Und ja, also an dieser Stelle würde ich den Podcast auch abschließen wollen. Das war jetzt der Wiederaufbau der Kaaba, der eben auch im Jahre, als Muhammad Sallam 35 Jahre alt war, geschehen ist, also ein paar Jahre vor der ersten Offenbarung. Und genau, das waren alles so Punkte, die jetzt zusammengekommen sind, um eben alles vorzubereiten auf die Offenbarungen, auf den Koran, weil eben durch zum Beispiel das Ausgraben des Samsambrunnens, darüber habe ich ja vor einigen Wochen gesprochen, und dann auch noch der Einmarsch der Elefantenarmee und dann die, ja, das Arabien gesehen hat, okay, da gibt es jemanden, der die Kaaba auch wirklich beschützt und dass die Kaaba eben heilig ist. Und jetzt hat dann auch noch ja, der Wiederaufbau der Kaaba stattgefunden und Muhammad Sallam war derjenige, der diesen heiligen schwarzen Stein auch ja, zum einen entscheidete, wie und wer das übernehmen wird und dann letztendlich auch den schwarzen Stein an die richtige Stelle positionierte mit seinen eigenen Händen. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast, dass du bis jetzt dran geblieben bist und ich würde mich super freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ma'assalam.